Moin und Ahoi, willkommen beim Podcast Nord-Nerd-West mit den Nerds Wulf aus dem Westen und Colliver aus dem Norden. Wulf, sag doch mal, Lacuna Matata, diesen Spruch sag ich gern.
Nein, dieses Spiel hab ich gern.
Lacuna Matata.
Ist so modern, dass es in der Zukunft spielt.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass du genau in diesem Punkt des Textes du nie das machst, was ich sage?
Das hat Konzept.
Nee, es sind keine Good Vibes für den Start eines Podcasts, ne? Also, Staffel 2 droht dir, pass mal auf.
Ah.
Ja, wir haben heute auch einen Gast an Bord. Das ist der liebe Michael Höhn von Digitales Interactive. Sag mal hallo.
Hallo.
Ja, wir haben ihn dazu genötigt, mal hier vorbeizuschauen, denn er ist Teil des Entwicklerteams von Lacuna. Ein sehr schönes Indie-Spiel aus der deutschen Schmiede Digitales Interactive. Und wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, denn Marcel und ich haben es zusammen gespielt, beziehungsweise jeder für sich zu Hause, aber wir haben es beide gespielt. Wir haben es beide für sehr gut empfunden. Und wir wollen euch unsere Erfahrungen natürlich mitteilen, aber auch genauso mit Michael darüber sprechen. Ja, was hat er denn da mit diesem Spiel zu tun? Was hat er da gemacht? Wie ist denn überhaupt sein Werdegang? Und
warum überhaupt?
Warum überhaupt? Einfach mal alle W-Fragen durcharbeiten mit ihm zusammen. Ja, klingt gut, oder?
Ich bin dafür.
Ja, sehr gut.
Ich bin gespannt.
Ja, pass mal auf, wir haben hier richtig krassen Fragenkatalog vorbereitet. Wir haben hier seit 5 Wochen nichts mehr anderes gemacht, außer Fragen erarbeitet. Und ich habe noch auf dem letzten Drücker das Spiel durchgespielt.
Wenn das so ist, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht, Herr Lehrer.
Sätzen 6. Und du wunderst dich, dass du bald ausgetauscht wirst. Ach nee, wir wollten ja nicht mehr so viele Running Gigs machen, tut mir leid.
Abgesehen davon brauchst du erstmal jemanden, der diesen Raum ausfüllen kann.
Michael, was machst du eigentlich nach dem Programmieren? Und hast du eigentlich Bock, mal einen Podcast zu machen?
Ich finde, das kennt ihr schon gut genug.
Da, schade.
Ich bleib bei den Pixeln.
Na gut. Aber komm erstmal zu einer anderen Frage. Was gibt's Neues, Wulf?
Ich bin alt. Ich hatte Geburtstag und bin 40 geworden und könnte jetzt quasi offiziell eine Midlife-Crisis kriegen. Ich werde es lassen, weil das halte ich ziemlich für sinnlos, aber ich dürfte quasi jetzt. Und im Zuge dessen nochmal danke für dein nettes Geschenk, wodurch ich jetzt diesen wunderschönen, und das ist nämlich das eigentlich neuen Mikroarm hier habe, der mir die Arbeit im Podcast massiv erleichtert. Das ist jetzt quasi das Neueste, habe ich heute montiert.
Ich bin richtig stolz auf dich. Und hast du noch was bekommen?
Ja, eine Nasenflöte.
Nicht nur eine, 3 hast du bekommen.
Ja. Aber falls 2 davon haben meine Kinder schon.
So. Ja, sehr gut.
Falls zum Leidwesen meiner Frau.
Falls deine Frau die andere wieder verstecken sollte, dann weißt du, wo sie sind.
Ich glaube nicht, dass sie versteckt haben. Ich glaube, sie hat sie entweder entsorgt oder im Zweifelsfall zerstört, die ich vorher hatte. Wer Nasenflöten nicht kennt, gerne mal auf YouTube angucken und feststellen, es ist ein Instrument, das macht Spaß zu spielen, aber keiner hat Bock zuzuhören.
Es ist einfach auch ein bisschen schwierig, den richtigen Winkel zu treffen, dass seine Nase, also man muss vorstellen, man hat so ein Stück Plastik, es wird über die Nase gestülpt und dann entsteht ein Winkel zur Oberlippe und der Mundraum ist sozusagen der Resonanzkörper. Und man muss halt durch die Nase dann atmen und dann ein Pfeifgeräusch im Prinzip, also eine Pfeife, eine Flöte, dann ja, Töne von sich geben. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach. Ich habe aber festgestellt, es ist gutes Nasentraining. Also,
das war allem gutes Training zum Tonbilden, auch beim Singen so ein bisschen. Also wer singt, hat definitiv Vorteile beim Naseflötenspielen.
Sag das jetzt, wird das ein neues
Kult. Willkommen im Nasenflöten-Podcast.
Nord-Nasenflöten-West. Ja, hier tanzt jeder nach unserer Flöte. So, wir hatten zusammen ein schönes Wochenende. Wir hatten ja ein schönes Nerd-Treffen gehabt. Das war echt toll, dich auch mal wiederzusehen, live und in Farbe und mit Geruch und sowas. Das war echt toll.
Vor allem
aber es gab ja doch diese Woche eine neue tolle News. Und zwar hat Ron Gilbert Return to Monkey Island offiziell angekündigt. Der hat ja schon seit 2013 ein bisschen rumgespielt, beziehungsweise rumgespaßt in seinem Blog, dass er das gerne machen möchte. Einen Teil der Teil 3 und 4 und 5 ignoriert und dann direkt nach dem zweiten Teil ansetzt. Hat auch gesagt, dass er das auch von Disney abkaufen möchte, Lizenzen und sowas. Jetzt ist es offiziell. Er hat zwar nicht die Lizenz abgekauft, sondern nur lizenziert unter Nintendo, unter Disney. Aber es kommt raus dieses Jahr, 2022, Return to Monkey Island. Zuerst als blöder April-Scherz, der auch als April-Scherz schon abgegolten wurde, dass es keiner wäre. Aber es ist, soll kommen. Meinung? Freut ihr euch?
Shut up and take my money.
Ja.
Ebenfalls. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Kannst kaum erwarten.
Das war definitiv auch, dass es dann direkt wieder nach Teil 2 ansetzt, finde ich tatsächlich auch eine gute Sache. Und dass da nicht das andere noch mit reingenommen würde, das, glaube ich, wird dem Flair richtig gut tun.
Ja, es sind ja auch dann quasi Ron Gilberts Spiele und nicht, was danach kam. Ich glaube, der dritte Teil hat er ja auch nicht mehr richtig mitgearbeitet. Aber mir wurde zugetragen, es gibt ja auch Menschen, die haben sich die, glaube bei Limited Run Games die Anthology von Monkey Island gekauft, die sündhaft teure, wo Ron Gilbert für irgendwie 7000 Autogramme unterschreiben musste. Die ist ja jetzt natürlich nicht komplett, ne? Die Anthology.
Das ist richtig.
Da fehlt ja jetzt ein Teil.
Aber lieber nur eine unkomplette Anthology als ein Monkey Island Spiel weniger.
Ja, also es ist eine tolle Spielserie. Ich habe auch schon überlegt, das wieder anzufangen und dann passend zum Teil, wenn es rauskommt, alle durchgespielt zu haben.
Das
mega
ist direkt
gut.
Vielleicht eine Info für manche, weil das habe ich nämlich heute gesehen. Monkey Island 2 gerade über Amazon Prime kostenlos. Bei Good Old Games kann man sich den Code holen und dann kann man das holen. Also es gab ja vor einer Weile schon Monkey Island 1, aktuell Monkey Island 2. Ich hoffe, wenn wir ausstrahlen, ist es noch so. Ich denke aber schon.
In der Remastered Edition, ne? Wo du dann umschalten kannst. Aber
genau.
Wer den alten deutschen Text mag, der ist im zweiten Teil nicht enthalten bei der Remastered-Version. Das ist ein neuer deutscher Text. Da ist dann der What would Woodchuck do if a Woodchuck would, oder wie es geht. Dann hat er versucht, im zweiten Teil Michael Bohne Schneider oder so, der hat das versucht, dann noch richtig gut zu übersetzen, aber jetzt in der Remastered-Version ist zum Beispiel ganz viel Wortwitz verloren gegangen. Ist einfach.
Das ist natürlich schade.
Hingerotzt.
Das heißt übrigens, how many wood would a woodchuck, would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ach Gott, konnte das mal, verdammt. How many wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? So.
Gesundheit.
Hut ab.
Ja. Ja, da freuen wir uns drauf. Und was ich noch erwähnen möchte, Moon Knight ist auf, ihr wisst schon, gestartet. Die neue Marvel-Serie. Finde ich bisher zwei Folgen, sah gut aus. Und mal gucken, was da noch kommt. Geht um einen netten Mann in London, der unter Schlafstörungen leidet und nicht ganz weiß, was er da macht, ob er jetzt wach ist oder nicht und auf einmal eine zweite Persönlichkeit hat. Ja, und die Kacke ist am Dampfen.
Ja, hab heute Folge 2 gesehen und muss sagen, mir gefällt's. Hab Bock drauf.
Mal was anderes.
Herrlich durchgeknallt.
Michael, was hast du denn so geguckt letzter Zeit?
Was ich so geguckt habe? Keine Marvel-Serien oder Filme.
Oder gezockt, kannst du auch erzählen. Oder gelesen.
Gezockt, ich bin momentan an Tunic dran. Und ich bin sehr fasziniert und lerne es zu lieben, tatsächlich. Weil es vieles Neues bringt, macht und viele alte Dinge auch hervorbringt. Unter anderem natürlich die alten Zelda-Teile als Referenz oder als mitbringt. Ja.
Das ist auch ein Spiel, das hat auch nur eine Person entwickelt, oder? War das richtig? So wie Stardew Valley, das ist nur ein oder zwei oder so, also ganz wenige waren nur daran beteiligt. Es ging auch über mehrere Jahre, die Entwicklung. Tunic.
Genau, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber definitiv wenige Menschen auch.
Ja, und war ja auch heiß erwartet. Also ich weiß nicht, wie ich habe das immer mal wieder aufploppen sehen irgendwo, dass dann schon über einen sehr langen Zeitraum sehr viele Leute sehr positiv darüber gesprochen hatten, bei der Entwicklung schon. Und das hat sich ja, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, ich habe es leider noch nicht gespielt, ich hätte auch Bock drauf, ja scheinbar auch bewahrheitet, dass das auch so gut geworden ist, wie die Leute erwartet haben. Ne?
Ich kann es definitiv empfehlen. Also auf den ersten Blick sieht es einfach aus wie ein Zelda mit einem Fuchs als Link. Und ja, es hat ein paar Besonderheiten, unter anderem, dass es, ich würde sagen, eine Fantasiesprache hat mit einer Fantasieschrift, die man nicht lesen kann, aber die man versuchen muss zu verstehen. Und das bildet auch so mehr oder weniger das große Rätsel des Games und macht die ganze Sache auch wirklich interessant, da man unter anderem auch die Spieleanleitung sich zusammensuchen muss im Game.
Ah, das ist
Und
ja geil.
die Anleitung, die sieht so ein bisschen aus vom Format her wie eine Spieleanleitung vom Super Nintendo. Und mit den Seiten lernt man immer mehr Dinge kennen und findet auch mehr oder weniger manchmal auch die Lösungen für die nächsten Rätsel oder wo man hingehen muss. Und das ist wirklich sehr, sehr geschickt und sehr intelligent entworfen. Da bin ich echt sehr, sehr begeistert von.
Das finde ich auch tatsächlich so die höchste Kunst des Storytellings in solchen Medien, wenn man es schafft, ohne wirkliche Worte das zu vermitteln. Das ist, habe ich ja im Zusammenhang mit Old Man's Journey, was ich in der letzten Folge noch erwähnt habe, schon gesagt. Es ist halt auch ein Spiel, was komplett ohne Text auskommt und trotzdem eine gute Geschichte erzählt. Das ist eben nicht unmöglich. Und das ist
Limbo ist auch ein
für
gutes
mich immer
Beispiel.
sehr, sehr gut, wenn das klappt. Das ist natürlich direkt der gemeine Bogen, ist in eurem Spiel ja nicht so. Da ist ja viel Text drin, ne? Was aber
Das
gar
stimmt,
nicht
das ist
schlimm
korrekt.
ist. Was echt gar nicht schlimm ist in dem Spiel, weil da passt es perfekt so rein.
Dazu kommen wir gleich noch. Ich war so ein Spoiler hier. Spoiler viel Text. Oh Gott. Ja. Wenn ihr nichts mehr Neues habt zu erzählen, alle
Wir können
glücklich
Beschluss machen,
seid,
ne? Ciao.
dann können wir. Du willst Schluss mit mir machen? Okay. Tschüss. Ich nehme die Kinder.
Meine Frau freut sich, die hat dann frei. So.
Scheiße, ich wollte Geld sagen. Okay, 50-50 Sharks, Mist. Na egal. Kommen wir doch jetzt zu unserem Hauptthema und zwar Lacuna von Digitales Interactive. Und wir haben ja schon erzählt, unser lieber Michael ist hier. Kleiner Fun Fact am Rande oder Nerd Fact. Er kennt ihn als Limonado aus dem Nerdswerk von unserem Discord-Server. Wie wäre es denn einfach mal, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst? Also fangen wir doch mal einfach mal an. Name.
Name Michael Lemonade Höhn. Wie man es will, such dir was aus. Ich bin Mitglied in dem schönen Nerdswerk und bin Pixel Artist bei Digitales und habe mitunter an Lacuna gearbeitet. Ja.
Was macht ein Pixel Artist?
Der schiebt Pixel rum, bis es irgendwie toll aussieht. Oder bis der Nostalgiefaktor erreicht ist und man es hoffentlich Kunst nennen kann. Genau.
Als Pixel Artist ist dann dein Lieblingsrätselspiel Picross, oder?
Es ist durchaus ein schönes Spiel. Aber es gibt auch andere Dinge. Also,
Achso.
ja. Ich glaube, bei
Erzähl
mir,
doch mal.
Entschuldigung,
Ja, ist alles gut.
bei mir hat es tatsächlich diesen nostalgischen Faktor, dass ich einfach ziemlich stark in der Kindheit auch schwelge und tatsächlich auch als Kind sehr viel Mario Paint gespielt habe auf dem Super Nintendo mit der Maus, mit dieser Nintendo Maus und allem drum und dran. Und man da Bilder ausmalen konnte, man konnte irgendwie kleine Animationen machen und ja, das ist irgendwie dann seit Kind auf so ein bisschen hängen geblieben und wurde dann auch letztendlich mein Job.
Da soll
Auch
einer
ein
sagen,
idealer
Mario Paint war
Werdegang.
unnütz. Ja. Mario
Ausbildung
Paint
durch Mario
erwähnst.
Paint.
Oder Mario Paint erwähnst. Wir haben damals immer bei den Animationen, konnte man ja machen, und dann haben wir immer Mario in eine Schlucht fallen lassen mit Spitzen und da ist er dann aufgespießt worden. Das waren unsere Animationen.
Das lässt tief blicken.
Jedes Mal. Was hast du noch so früher gezockt oder welche Konsolen hattest du denn oder Heimcomputer oder sowas, was dich noch so beeinflusst hat?
Oh je, tatsächlich vieles. Ja, erste Konsole war Super Nintendo und der Game Boy. Habe aber auch ziemlich früh von meinem Onkel, Gott sei Dank, ein C64 und Amiga bekommen. mit dem ich dann auch viel gespielt habe oder mit denen ich viel gespielt habe. Und ja, habe so durch meinen besten Freund dann später noch die alte Nintendo mitgenommen. Ich habe quasi so alle wichtigen Generationen so ein bisschen miterleben können in der Kindheit, wo ich wirklich sehr dankbar bin auch. Und bin aber tatsächlich dann danach so ein PlayStation-Kind geworden. Die Nintendo, die hatte ich eine Zeit lang zur Seite geschoben. Wieso auch immer, mein Kopf hat irgendwie gemeint, so ja, das ist irgendwie Kinderkram. Jetzt kommt die PlayStation, die ist irgendwie cooler. Aber habe auch ziemlich schnell wieder zu Nintendo zurückgefunden. Ich bin so, ich schwimme so auf beiden Ufern mehr oder weniger. So, ich bin immer noch ein bisschen dieser PlayStation-Fanboy, aber vor allem jetzt die Nintendo Switch macht es mir halt sehr hart, da wirklich Flagge zu zeigen. Und ich glaube, da muss man ehrlich
Muss
sein,
man ja auch nicht.
Nintendo und Switch,
Oha.
das, ja.
Die Stimmung kippt hier im Podcast gerade.
Absolut. Es ist ja, da ist ja wirklich sowas. Ich habe ja auch meine Phasen gehabt, wo ich dann bei Xbox gelandet bin, einfach weil ich neben der Wii damals was haben wollte, wo ich klassisch steuern konnte, weil ich fand die Wii zwar nett, aber ein Rennspiel mit Bewegungssteuerung steuern war halt Kacke. Ne? So, und dann habe ich mir auch meine Xbox 360 geholt. Und ich finde immer, da muss man offen bleiben für alles. Ne?
Genau.
Das ist so. Nintendo ist immer so ein bisschen emotionaler aufgeladen, ne, das ist ganz klar, aber man kann ja überall mal gucken. Überall gibt es gute Games.
Ja, stimmt. Ich hatte noch eine Zwischenfrage, weil du hast erwähnt, dass du bei deinem besten Kumpel NES gespielt hast. Hast du denn auch Super Mario Bros. 3 gezockt? Weil der liebe Wolf hat ja nie Super Mario Bros. 3 gespielt und
Das ist Verleumdung und Rufmord. Ich hab's gespielt, nur nicht lange.
durchgespielt. Entschuldigung. Hast du schon mal durchgespielt?
Ich glaube, ich könnte es dir jetzt auch wahrscheinlich in einer halben Stunde durchspielen, weil ich weiß, wo ich welchen Schlüssel und so bekomme.
Ah, siehst du, so geht
Ich
das,
würde
weißt
sagen,
du.
es ist mein Lieblings-Super Mario.
So geht das. Ich kann eine Scheibe von abschneiden.
Ja, ich werde ja schon immer kleiner.
Ja.
Irgendwann hole ich es nach.
Ja. Und dann hast du denn was irgendwie studiert dann in die Richtung oder Ausbildung gemacht als Pixel Artist? Oder wie wird man Pixel Artist? Also ist das dann so, ich habe jetzt Mario Paint gespielt, habe jetzt meinen Bachelor in Mario Paint gemacht und dann Hallo Ibims, ich will mich bewerben oder wie funktioniert das?
Ich glaube,
Wie war das denn bei dir?
das würde wahrscheinlich funktionieren. Also mittlerweile gibt es ja viele Studiengänge, die Richtung Game Design gehen. Aber ich habe Mediendesign studiert auf der Hochschule in Trier und ja, habe da immer so ein bisschen geschwankt, in welche Richtung ich mich spezialisieren sollte. Also der Studiengang hieß genau genommen Intermedia Design. Also das hieß mehr oder weniger mach, was du willst, irgendwas mit Medien. Und ja, habe da mich so
Lass uns in Ruhe.
genau.
Mach, was du
Der
willst, lass uns in
klassische
Ruhe kommen.
Berufswunsch der Anfang 2000er, irgendwas mit Medien.
So in etwa, genau. Aber es gab schon die einzelnen Kurse und Bereiche, in die man sich spezialisieren konnte. Und das war bei mir eigentlich anfangs Film gewesen, dann irgendwann so ein bisschen Games und dann irgendwann eigentlich was ganz anderes. Und ich wollte eigentlich auch nie wirklich in die Games-Branche. Ich habe das immer so ein bisschen als Hobby gesehen. Ich habe immer gerne so ein bisschen gepixelt und bei Game Jams mitgemacht und dachte so, ja, das reicht mir, das ist eigentlich ganz cool. Und dann bin ich durch einen Nebenjob so trotzdem so ein bisschen in die Games-Branche geraten, als Journalist, als Redakteur. Ja, und irgendwie fand ich es dann doch irgendwie wieder ganz spannend, so dieses ganze Zeug mitzuerleben, hinter den Spielen, hinter den Kulissen mehr oder weniger. Und durch meine Kommilitonen, durch Freunde vom Studium kam dann irgendwann so die Nachricht, hey, da sind ein paar Freunde, die suchen einen Pixel Artist, hast du da nicht irgendwie Lust zu? Und ja, und dann bin ich irgendwie bei Digitales gelandet.
Für welche Zeitschrift hast du geschrieben?
Die heißen Gamers. Das ist mittlerweile ein Online-Magazin nur noch. Ich glaube, die hatten noch Ende der 90er ein Printmedium, aber mittlerweile nur noch online.
Ja, der Weg, den die meisten ja gehen müssen, quasi, dass online das Hauptportal ist. Print wird immer schwieriger.
Genau, leider schon.
Ja, aber das ist ja so quasi der Werdegang, den man eigentlich in dem Zusammenhang so ein bisschen immer mitbekommt, dass man es eigentlich mehr aus dem Interesse raus entsteht als aus der eigentlichen Ausbildung. Ich weiß gar nicht, ich hatte das Thema zum Beispiel gerade mit in der Familie, weil ein Neffe sich für sowas auch interessiert. Und da war halt die Frage, dann waren die auch auf einer Messe, wo es dann so ein Game Design Studium gab, was aber keinen so richtig, also so eine Game Hochschule, wenn man so will, die aber dann am Ende nicht so einen richtigen Abschluss halt hat, sondern man hat halt den Studiengang, aber man hat halt nicht so diesen offiziellen Abschluss, den man sonst in anderen Bereichen hat. Und da war dann halt auch die Frage, was bringt es? Und dann ist halt die Sache, man hört immer wieder, beim Games ist Quereinstieg oft immer noch so genau das Ding, ne, was dann das einfach so mehr das, was man kann, überzeugt als das, was auf dem Schein steht.
Ja, genau, das ist irgendwie, gut, wir sind da noch irgendwo am Anfang. Es ist immer mehr im Kommen, immer mehr Unis merken, dass da Potenzial ist und versuchen auch Konzepte zu finden für Studiengänge. Und ja, ich hoffe, in der Zukunft wird das alles ein bisschen anders aussehen, weil momentan ist es wirklich schwierig und es ist auch ein bisschen absurd, weil die Spielebranche ist nun mal wirklich riesig. Genau genommen ist sie größer als die Musik- und Filmindustrie zusammen. Warum sollte man da irgendwie nicht weiter in die Bildung investieren? Und ja, also, aber ich denke, in Zukunft wird sich da wahrscheinlich einiges ändern und dann wird man es wahrscheinlich auch auf fast jeder Uni irgendwie studieren können. Ich hoffe es.
Bleibt zu hoffen, auf jeden Fall.
Hast du denn jetzt irgendwelche Empfehlungen, wenn jetzt hier jemand ist, der gerade zuhört und sagt, okay, unsere Zuhörer sind alle 30 plus oder noch älter. Aber trotzdem, wenn jetzt einer sagt, ich hätte Lust und Bock, auch sowas zu machen, was wäre jetzt heutzutage der richtige Zugang? Also man muss da schon sowieso künstlerische Ambitionen mitbringen, man muss es ja irgendwo können und auch erkennen, so Pixelgrafik was zu machen, aber mache ich mir jetzt bei DeviantArt einen Account am besten und habe dann so eine Portfoliomappe oder was hast du da so für Ratschläge für die, die jetzt sagen oder zuhören und sagen, ich möchte jetzt auch doch in die Kerbe einschlagen?
Also in erster Linie, ja, kommt es mehr oder weniger darauf an, was man am liebsten macht, wo seine Talente vielleicht liegen, ob man so auf der kreativen Schiene ist und mehr die Art macht, die Animationen, die Grafiken, ob man vielleicht mehr eine Neigung zu 3D hat, zu 2D zeichnen, animieren, oder ob man
Oder
vielleicht auch
Nasenflöte.
oder ob man einfach so der Programmierer ist, dass man wirklich so gerne programmiert oder ein Verständnis dafür hat. Und dann, was der beste Weg eigentlich immer in erster Linie ist, Tutorials machen bei YouTube, einfach mal schauen, was es alles gibt, wo man sich vielleicht drin, wo man drin, ja, was lernen kann, wie man programmieren lernen kann, wie man animieren lernen kann. Es gibt viele Artists, es gibt viele Programmierer, die wirklich sehr gute Tutorials anbieten, die auch einen guten Einstieg für Unity oder die Unreal Engine bereithalten. Oder ich habe zum Beispiel mit einer Engine gearbeitet, die heißt Construct. Die ist gerade für Leute gut, die nicht wirklich programmieren können, die vielleicht wirklich nur die Grafiken machen können und ja, bei der man dann ziemlich schnell und einfach sich Game Mechanics so zusammenstecken kann und sich dann wirklich innerhalb von Stunden ein Jump'n'Run oder sowas kreieren kann und damit dann vielleicht weiter testen kann. Und dann kann es sogar weitergehen, dass man vielleicht bei Game Jams mitmacht. Das sind so Events, bei denen an einem Wochenende ein Game entwickelt wird. Es wird meistens ein bestimmtes Thema gegeben und dann wird einfach drauf los entwickelt. Und egal wie weit man kommt, ob man da wirklich zu einem Ende kommt oder nicht, ist einfach, man lernt unheimlich viel in diesen paar Stunden oder Tagen und findet auch viele Leute, mit denen man sich austauschen kann und so. Und das kann halt wirklich schon dann so die kleine Eintrittskarte in diese Branche oder in dieses Thema geben. Und ja, also da ist man im Internet wirklich eigentlich am besten aufgehoben, wenn man wirklich ein Quereinsteiger ist und irgendwie so ein irgendwie einen Beginn finden will.
Ja, das machen dann die Leute mit Talent und Colliver, du und ich, wir holen uns einfach das Nintendo-Spiele-Studio und beschränken uns dann darauf wahrscheinlich.
Wir geben einfach die Vision vor. Wir haben tolle Ideen für Nord-Nordwest das Videospiel. Nein, aber wo du gesagt hast, Games Jam, ich habe was Ähnliches mal mitgemacht, beziehungsweise hab mir angeguckt, die Demoszenenparty. Sagt dir das was? Das ist ja dann auch, wo die Programmierer, die übelsten Programmierer, dann wirklich Dateien haben, Excel-Dateien, die so klein sind, kleiner sind als eine E-Mail und dann aber eine richtig lange, schön animierte Grafik haben mit Musik allen drum und dran. Und da gibt es auch diese Aufgabe, fangen sie irgendwie Donnerstag an, Sonntag muss es fertig sein. Und es ist auch echt cool, was dabei rumkommt dann, wenn man denkt, die sitzen dann die ganze Zeit, arbeiten zusammen, internationalen Teams und sowas. Und am Ende kommt da echt richtig coole Sachen raus. Also schon beeindruckend.
Alles die Sachen, die ich immer cool fände, wenn man sie könnte und immer zu faul war, es zu lernen.
Du kannst reden, das reicht. Und Nasenflöte.
Ja, ich hatte 5 Jahre Blockflötenunterricht, der muss ja irgendwas gut gewesen sein.
Ja, die Blockflöte ist bei mir in der Schule verboten, gibt's nicht. Wer die Blockflöte
Eigentlich
rausholt, hat's
ein schönes
Hausverbot.
Instrument, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ansonsten ist es furchtbar.
Ja, es ist immer furchtbar. Ja, hast du noch welche Fragen, lieber Wolf, an den Michael?
Ja, also ich würde jetzt zu dem Thema sagen, das hat er, glaube ich, schon alles gut erklärt. Und ich denke mal, das ist schon wirklich schon sehr aufschlussreich für die Leute, die sich dafür interessieren, mal in so eine Branche auch mal reinzuschauen und vielleicht mal wissen wollen, wie kann ich überhaupt starten. Aber lass uns doch mal auf die Anwendung kommen, ne, was dabei auch rauskommen kann, nämlich auf Lacuna, weil das brennt mir schon unter den Nägeln, weil ich kann schon mal so direkt als Ausblick sagen, es gab sehr wenig Spiele in den letzten Jahren, bei denen ich so sehr immer darauf gefiebert habe, weiterzumachen. Ich habe immer nur sehr kleine Fenster, wo ich zocken kann meistens, und ich habe wirklich mir diesmal Fenster gesucht. Die wurden auf einmal größer, als sie normalerweise bei mir sind, weil ich gesagt habe, okay, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht.
Danke,
An
danke.
dieser Stelle auch ein Disclaimer. An dieser Stelle auch ein kleiner Disclaimer. Es ist jetzt wirklich keine Werbung, sondern wir sprechen jetzt wirklich vom Herzen, also das, was unsere Meinung ist, und machen jetzt hier nicht irgendwie einen extra auf Werbetexte oder Werbegespräche, sondern alles, was wir jetzt sagen, ist das, was wir auch denken und fühlen. Disclaimer, Ende. Kurze Anmerkung. Also, Lacuna. Das Spiel kam am 20. Mai 2021 auf Steam raus. Mittlerweile gibt es auch auf Konsolen, auf allen Konsolen,
Genau,
oder?
ja.
Auch auf deiner geliebten Switch.
Das auch, ja.
Ja. Und entwickelt von Digital Tales Interactive, um es nochmal zu erwähnen, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Und es geht bei Lacuna um Folgendes. Ich lese einfach mal den Text vor, der auch bei Steam steht. Ein Mord, ein Hack, ein Bombenanschlag. Genug, um das gesamte Sonnensystem in den Krieg zu stürzen, sofern du nichts dagegen tust. In diesem modernen, narrativen 2D-Sci-Fi-Noir-Adventure hilfst du CDI-Agent Neil Conrad mit einer Reihe zunehmend schwieriger Entscheidungen. Also, das Ganze spielt in der Zukunft, würde ich mal sagen, aber im Jahr 1840 auf dem Planeten Gara, und da gibt es eine Kolonie auf dem Planeten Drovia. Und das Ganze ist eine Komplottgeschichte, die ihr aufdröseln müsst, um das mal, na, so, ohne Spoiler was zu sagen. Und lieber Wolf, erzähl doch mal, wie funktioniert das Spiel eigentlich? Lacuna, wie ist
Ja,
das
wie funktioniert
Gameplay?
das Spiel? Das ist ja gerade das Interessante, was mich am Anfang erstmal mir tatsächlich im ersten Moment ein bisschen Angst gemacht hat, aber wo ich dann ratzfatz sehr viel Spaß dran gefunden habe. Und zwar ist ja so ein bisschen das Konzept, dass man Informationen sammelt und sie richtig einordnen muss. Und man muss halt so ein bisschen schauen, dass man alles mitbekommt, damit man dann quasi das zusammenfasst in, das sind in dem Fall meistens dann so Akten, die man bekommt, indem man dann die richtigen Informationen quasi eingeben kann. Und dann muss man sie abgeben, diese Akte, mit den richtigen Informationen. Nur ob man wirklich die richtigen Informationen auch drin hat, das weiß man gar nicht. Und das fand ich im ersten Moment so, oh Gott, ne, jetzt muss ich ja hier lesen und Dings, und das ist ja auch Text und Zeitungsartikel und hier. Aber ich habe da so Bock drauf gekriegt, obwohl das gar nicht mein Ding ist normalerweise, so wenn ich mir da irgendwelche Nebenartikel durchlesen muss. Aber es hat mich wirklich gepackt und das fand ich ein super gutes Konzept, dass man eben eine Information abgibt und man gar nicht sicher ist, war das eigentlich richtig, was ich da jetzt gesagt habe. Und das dann erst später merkt, ob man jetzt das richtig gemacht hat oder nicht. Oder richtig in Anführungsstrichen, muss man ja sagen, bei dem Spiel. Weil ich denke, es geht ja genau um das Erlebnis da drin.
Also man hat ein so sogenanntes Cell, also Smartphone, und da gibt es dann, bekommt regelmäßig E-Mails. Man kann, wenn man News sieht, die News downloaden. Dort werden auch Dialoge abgespeichert und da auch diese Akten und Beweismittel, die man findet. Und all diese Informationen werden dann entsprechend, muss man richtig filtern, richtig deuten, um dann auf die Lösung zu kommen für den Fall. Die Optik an sich ist ja auch, müssen wir auch nochmal sagen, 2D. Das heißt, man hat schöne, einfache Pixelgrafiken und in einer zukunftsweisen Stadt, die oberhalb, unterhalb, in allen Richtungen irgendwo spielt. Man findet sich aber super schnell zurecht, keine Sorge. Und ich muss sagen, obwohl diese Charaktere sehr einfach gepixelt sind, haben die sehr viel Charakter und sehr viel, ja, sind einem total sympathisch. Das Ganze wird auch noch ein bisschen erleichtert, wenn dann die Dialoge kommen, dann sieht man noch mal ein Profilbild, gepixeltes Profilbild von den Charakteren. Und zum Gameplay auch noch, wenn man dann bei einem Tatort ist, hat man eine Funktion, so irgendwie so ein Auge, was war das? Irgendwie so
Ja,
ein
so eine Art Scan.
Scan, und da kann man dann den Tatort genauer abscannen und dann noch mal genauer nachschauen, und zum Beispiel die Leiche angucken oder die Gegend genauer angucken. Und der Kniff dabei ist es, dass hier eigentlich im Großen und Ganzen ein Point-and-Click-Adventure, wie man es kennt, mit den Befehlen, nimm, gib oder auch bespreche und sowas, ganz einfach umgesetzt wurde mit diesen intuitiven, fand ich sehr intuitiven Gs, also intuitiven Aktionen, die man dann da hat. Das war echt schon cool gemacht.
Danke sehr, danke. Das hört man gerne.
Ja, bitte. Bitte,
Ja,
bitte.
und das ist auch so, dass es ergibt sich ja so ein bisschen diese Mischung aus einem Point-and-Click-Adventure und so einer Art interaktiven Film so ein bisschen ja auch dadurch. Na, auch wenn es halt jetzt ja nicht mit weiß Gott was für Grafiken und sonst was ist, sondern mit dieser Pixel-Art eben und mit eben Textboxen. Aber trotzdem ergibt sich da so dieses Gefühl von dieser Geschichte, die man beeinflusst durch sein Handeln und das vor allem auch ziemlich spannend. Da will ich nämlich direkt mal einhaken. Ich habe am Anfang, also ich wusste ja grob, was kommt, ne? Also ich wusste ja aus den Beschreibungen und hier und ich hatte ja die Pixelart gesehen und alles und das sah ja auch alles gut aus. Aber, und da muss ich eben zugeben, ist ja so ein bisschen so, okay, deutsches kleines Studio, man, da habe ich gesagt, okay, das ist bestimmt ein nettes Spiel. Und eine Story wahrscheinlich ähnlich, wie man das so schon zigmal gesehen hat und hier. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, die
Wie
Geschichte hat sich
warte,
so
warte,
toll.
wie der deutsche Film, da hat mich das gerade erinnert, wo du gesagt hast, oh, deutsches Studio, ne, oh, dass man das
Ja.
so vorbelastet, wie der deutsche Film.
Man geht da ja schon so mit so einem Bild dran, was jetzt so kommt, ne, so ein bisschen. Man hat ja da so seine Klischees. Und ich muss sagen, das hat mich aber dann total überrascht, vor allem noch in Verbindung mit dem Sprecher, der zwischendurch dann dort die Parts vorliest quasi oder gesprochen hat.
Mr. Big.
Das hatte ja nur wirklich eine ganz hohe Qualität. Und hattet ihr da irgendwie einen professionellen externen Writer oder kam das bei euch so aus dem Team? Weil ich fand, die Geschichte ist vielleicht jetzt nicht an allen Stellen sowas, was habe ich jetzt noch nie gehört, aber es ist sehr gut, muss man ganz klar
Das
sagen.
haben wir durchaus meinen zwei, es sind beides meine Chefs, Julian und Jasmin zu verdanken. Die sind eigentlich Literaturwissenschaftler und die hatten auch den Quereinstieg gemacht. Und Das war auch das, was mich sehr beeindruckt hat damals, als ich mich beworben habe und ich den Prototypen gespielt habe. Empfand, dass man wirklich, dass die Geschichte, die ist einfach schlüssig und da gibt es irgendwie keine Lücken irgendwo. Die ist wirklich gut durchdacht und die ganze Welt, die ist wirklich sehr gut designt. Das hat alles irgendwie, das hat alles einen Fuß und es ist, ja, es funktioniert einfach. Man findet sich sehr schnell rein und macht dann auch dementsprechend Spaß.
Das Schöne ist ja die Verbindung, der Clou ist, oder sagen wir mal, der Clou, der Hauptprogramm, der Pro, der Hauptcharakter, Programmist,
Protagonist.
Protagonist, oh Gott, Protagonist, ist ja der Einzige, der Monologe führt in dem Spiel. Und diese Monologe werden ja auch, sind die einzigen, die vertont sind. Von Mr. Big, Synchronsprecher von Mr. Big, Tom Vogt. Und das ist auch, man hat dann, man baut ja auch dadurch eine Bindung auf zu diesem Charakter. Also man weiß ja einerseits, das, was er da macht, ist halt das für ein Videospiel, was man macht, aber andererseits hat man dann auch diese tiefe Verzahnung zu das, was er gerade denkt und fühlt und auch Sachen hinterfragt oder dieser moralische Kompass, der sich da dann aufbereitet bei ihm. Das ist auch, man taucht immer tiefer mit ihm auch ein. Das ist schon eine gute Bindung zum Spieler dann aufgebaut.
Da hatten wir auch sehr viel Glück gehabt, dass wir Tom Vogt bekommen haben. Das war eigentlich so eine Idee von unserem Publisher Assemble. Die wollten auf jeden Fall einen guten Synchronsprecher haben und haben bei dem angefragt. Und Tom Vogt macht eigentlich nicht wirklich Videospiele. Der wählt sich halt selbst seine Projekte aus, aber war dann tatsächlich auch von unserer Geschichte sehr angetan und hatte da dann auch Spaß dran gehabt, das zu vertonen. Also da waren wir echt sehr, sehr happy mit.
Wie viele im Team seid ihr, die da dran entwickelt haben in dem Spiel?
Wir
An der
waren
Kuna?
vier, vier
Ja.
Entwickler. Wir hatten auch noch von außerhalb mit Freelancern zusammengearbeitet und wir hatten noch mehr oder weniger eigentlich auch einen fünften. Den Simon von Mimimi Games, der ist unser Shader-Guy, haben wir ihn immer genannt, der die Shader im Game macht, damit alles ein bisschen mehr Effekte und polished aussieht, so ein bisschen so einen Hochglanz bekommt.
Was ich auch noch schön fand an einem Spiel, war die, dass sie nicht gemeldet. Zum Thema Atmosphäre noch, muss ich noch sagen, und die Stimmung. Ich habe mich dabei erwischt, man kann ja eigentlich auch laufen. Ich habe mich aber dabei erwischt, dass ich ganz oft einfach nur langsam gegangen bin, um einfach diese Atmosphäre einzufangen. Ich habe auch mit Kopfhörern gespielt. Habe dann auch, man kann ja dort auch Zigarette rauchen. Und dann habe ich einfach dort, wo die Stelle war, zum Beispiel bei einer Straßenband oder so, dann wird richtig rangezoomt oder wenn du auf dem Balkon stehst, weit weg. Dann habe ich es einfach nur genießen können, dass man da gerade steht und gerade so einen schönen Ausblick hat oder gerade so eine kleine Situation in diesem Mikrokosmos. Das war schon, habe ich auch total beeindruckt.
Das war auch durchaus so ein bisschen unsere Intention gewesen, dass also wir haben versucht und wir haben gehofft, dass Spieler das auch annehmen, dass sie wirklich auch spazieren und auch mal an verschiedenen Spots eine Zigarette rauchen, so klassisch Noir-Style. Und haben das dann auch bei den Playtests gesehen, dass Leute auch wirklich, wie du gerade meintest, gerne einfach nur gegangen sind, so ein bisschen die Szene, die Stimmung aufgenommen haben. Und ja, das ist schön zu sehen. Dass es dann nicht
Ich
einfach
fand
nur
das
so
ein.
ein Speedrun wird, so mal schnell von Punkt A zu Punkt B und schnell den Level beenden oder so.
Das fand ich auch bei diesen Szenerien, die Oliver ja gerade beschrieben hat, mit dem Zigarette rauchen und dann zoomt es rein und hier. Das fand ich eine tatsächlich sehr interessante Entscheidung auch, weil es ist ja komplett optional, ob ich mir diese Sachen angucke dann in dem Moment. Und es ist ja auch so ein bisschen dann aus der modernen Ansicht heute so zu sehen. Ich entscheide mich ja bewusst, quasi für oder gegens Rauchen im Spiel. Und das wird ja auch mitgezählt, wenn ich das richtig gesehen habe, ne, ob man das gemacht hat oder nicht. Man muss die ja auch kaufen, die Zigaretten, um es überhaupt zu können, quasi. Ne? Und ich fand die Entscheidung in dem Spiel sehr stimmig, weil es ja auch nicht in irgendeiner Weise zum Rauchen auffordert oder sonstiges, sondern einfach nur, es passt in dieses Setting und es wird mir überlassen, mache ich es nicht in dem Moment. Und das fand ich eine ganz interessante Entscheidung.
Es wurde auch durchaus so ein paar Mal diskutiert, lassen wir die Zigarette drin oder nicht, weil es halt momentan schon ein sehr kontroverses Thema ist. Netflix zum Beispiel auch gesagt hat, sie wollen keine, sie lassen die Raucher aus ihren Serien, weil gefühlt in jeder Serie der Hauptcharakter geraucht hat. Und ja, wir so an so einem Punkt angekommen sind, wo man sich das zweimal überlegen muss, aber wir uns dann so ein bisschen dafür entschieden haben, weil es einfach zu diesem Noir, zu diesem Detective-Noir-Setting einfach dazugehört, mehr oder weniger. Und wir auch das so ein bisschen damit begründet haben, dass wir halt in der Zukunft leben und dass es vielleicht keine gesundheitsschädlichen Zigaretten mehr gibt. Wer weiß.
Es passt ja auch dazu, dass der Charakter ist ja jetzt nicht so angelegt, dass es der absolute Vorzeigekerl ist, wo man sagt, der ist nur positiv besetzt. Und das ist, da finde ich, passt dann wirklich auch sehr gut dazu. Ja, und die jetzt kommen wir mal zu dem Part, wenn wir schon diese Szenerien sehen, von dem, was ja auch so deine Aufgabe war, Pixel Art. Da muss ich auch wirklich sagen, Colliver sagte das eben, die Figuren sind ja durchaus recht detailarm eigentlich, aber ich sage bewusst eben eigentlich, weil sie trotzdem es schaffen, Stimmung zu übertragen. Total. Und das finde ich wirklich faszinierend bei dem Spiel. Also das ganze Design finde ich wirklich sehr atmosphärisch und eben auch diese super einfach gestrickten Figuren haben immer einen Wiedererkennungswert. Ich weiß immer, mit wem ich es zu tun habe. Außer mein einziger Kritikpunkt, der Typ im Bootsladen, den ich erst nicht gesehen habe, weil ich ihn für eine Lampe gehalten habe. Also, die einzige Ausnahme, aber ansonsten war ich da echt sehr begeistert von. Mit so wenig so viel rauszuholen.
Danke, danke. Also ja, wir sind da wirklich sehr niedrig aufgelöst. Ein Charakter konnte maximal 32 Pixel hoch sein. Das entsprach wiederum 2 Meter. Also wir haben da genaue Grenzen festgelegt, dass dann ein Pixel genau, 6,25 Zentimeter hoch sind und dass man dementsprechend die komplette Welt quasi übersetzen konnte. Und mit den niedrig aufgelösten Charakteren war es dann aber auch wichtig, dass wir versucht haben, so gut es geht, viel zu animieren. Selbst in einem Gespräch, dass dann immer neben der normalen Idle-Animation noch eine Variation kommt, dass sie sich mal durchs Haar fassen oder irgendwie sich an der Kleidung rumzuppeln oder so. Und um da halt irgendwie so eine Lebendigkeit reinzubringen, dass man wirklich nie in einem stillen Bild quasi festsitzt. Und auch mit viel Zeug, Details im Hintergrund gearbeitet in den Szenen mit vielen Passanten, die immer überall rumlaufen können und vielen Gegenständen und die das Ganze halt möglichst lebendig wirken lassen.
Ja, das ist definitiv ein Punkt. Ne, die Lebendigkeit der Welt. Aber ich glaube, der Colliver will auch noch mal was sagen. Ich lasse ihn die ganze Zeit nicht.
Ich habe noch Fragen. Ich habe Fragen über Fragen. Zur Lebendigkeit der Welt. Ich weiß nicht, was es genau darstellen sollte für ein Tier, aber Horace, war es ein Dreihorn-Chamäleon oder eine Eidechse, eine Echse oder so? Aber ich fand es cool, dass man den füttern konnte oder streicheln. Das habe ich auch jedes Mal gemacht.
Ja, sehr schön.
Ich hatte Angst, dass er sonst stirbt.
Es ist durchaus so ein Fantasiewesen. Ich weiß nicht, warum ich dem Horn gegeben habe. So, das war einfach so. Und ja, unser Horace.
Das ist auch zum Beispiel ein Beispiel, der ist ja auch recht detailarm, pixelarm, aber wenn er dann da rumläuft und sich irgendwie auch dann sich bewegt, dann hat man auch das Gefühl, er freut sich gerade und gut gemacht. Also, guck mal, auch mal die Frage stellen, was genau hast du jetzt für das Spiel gepixelt? Also, was trägt jetzt deine Handschrift bei dem Spiel?
Also, überall so hier und da was. Die speziell die Level, die habe ich größtenteils gemacht. Das Level ganz zu Beginn, das Viertel, das Stadtviertel von Neil, wo er wohnt, das trägt jetzt nicht meine Handschrift, das kam noch aus dem Prototypen von damals, der aber auch schon sehr weit gepolished war, dass ich da wirklich nicht mehr so viel dran machen musste oder eigentlich fast gar nichts mehr. Aber alles, was danach kam, war größtenteils dann von mir. Und ah ja, das Hotel, stimmt. Da, hier und da kommen noch so ein paar Kleinigkeiten, die Freelancer vor meiner Zeit quasi angefangen haben, die ich dann weitergeführt habe. Und größtenteils die Animationen habe ich gemacht und ich muss mal überlegen. Die Entwicklungszeit, die liegt schon ein bisschen in der Vergangenheit. Die Portraits von den Charakteren, die hat jemand anderes gemacht. Da war ich gar nicht dran. Ist auch besser so. Ich glaube, wenn ich jetzt allen noch ein Gesicht gegeben hätte, ich weiß nicht, Gesichter sind nicht so meine Spezialität. Aber ja, so. Das Level, die Level Art, die Character Art, Character Animation, das ist so Großteil aus meiner
Und
Hand.
wie machst du das, wenn jetzt so einen Charakter überlegst? Also hast du schon irgendein Gesicht klar im Kopf oder wie die Figur aussehen soll? Oder zeichnest du die erstmal händisch normal auf ein Blatt Papier und dann wird gepixelt oder?
Hier habe ich eigentlich immer sofort gepixelt und meistens war es so, dass ich mit den Writern Julian und Jasmin über den neuen Level gesprochen habe, über die neuen Charakter und dann gab es auch meistens eine kleine Biografie zu den Charaktern, wer die sind, wie ihr Charakter ist, ihr Background und ja, dann habe ich anhand dessen so ein bisschen einfach mal drauf losgepixelt und ja, gut, bei so einer niedrigen Auflösung hat man ja auch jetzt nicht so viel Entscheidungsfreiheit. Ich kann halt auch nicht die Statur oder so. Viel Freiraum habe ich da jetzt nicht. Ich kann ein bisschen variieren von der Statur her. Die Frisur war dann meistens ausschlaggebend, die Haare, vielleicht auch so ein bisschen die Position von den Armen oder so. Das ist bei Pixel Art ist es. Es ist eigentlich immer sehr faszinierend, dass schon ein einzelner Pixel nach links oder rechts verschoben dann wirklich das Gesamtbild schon wieder so stark verändern kann. Und ja, aber so ist es im Grunde genommen dann immer entstanden.
Ja, wenn du das, die sagst, dass du auch das Level-Design so zum großen Teil gemacht hast, da fällt mir jetzt spontan direkt, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, irgendwas mit Market, irgendein Markt.
Der Lower Market, ja.
Genau, wo es dann alles so ein bisschen düsterer auch war, aber mit so Neon und allem drum und dran dabei. Und wenn der von dir ist, schon mal auf jeden Fall großen Respekt, weil das war für mich der absolute Highlight-Ort da. Weil ich sage, das hatte so viel Atmosphäre insgesamt mit dem gesamten Drumherum, mit dem ganzen Leben, was da auch drin war.
Dankeschön.
Das fand ich richtig gut.
Wie lange hat denn jetzt die Entwicklung gedauert, vom wirklich Tag 1 bis Release?
Ja, so ungefähr Start des Release offiziell war Beginn 2020, so Januar, Februar 2020 ging es dann langsam los. Davor gab es aber auch schon einen sehr weit ausgearbeiteten Prototyp. Also die Idee, die kam ursprünglich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, 2015, 2016, da hatte Julian und Jasmin die Idee für das Spiel und haben seitdem ja, am Game Design, an dem Konzept und an der Story vor allem auch gearbeitet und dann mit Hilfe von Freelancern ja, den ersten Prototypen zusammengebaut. Und ja, und dann haben sie nach Leuten gesucht und einen Publisher bekommen und dann ging alles 2020 quasi los und ging dann bis Mai 2021 mit dem Release von auf Steam.
Ihr habt also auch sogar Fördergelder vom Bundestag bekommen, ich es richtig gesehen
genau,
habe.
Genau, wir sind auch gefördert, spannend. Also wir sind teils gefördert und teils auch vom Publisher, von Assemble finanziert und ja, genau. Da auch.
Es war schön zu sehen, dass Deutschland sich langsam mal
genau,
öffnet für
genau.
diese Kultur und das auch wahrnimmt.
Weil ohne solche Fördergelder ist es gerade für ein Startup eigentlich unmöglich, da wirklich Fuß zu fassen.
Na, jetzt bist du ja bei uns im Podcast, ich sag dir, die Verkaufszahlen, die gehen jetzt durch die Decke.
Genau, alle drei Hörer.
Warte mal, ich hab's ja schon, du hast es auch schon, wer ist andere Hörer?
Weiß nicht, Luri hat es auch schon gespielt, der uns hört.
Das haben schon einige.
Auch,
also,
der war auch sehr begeistert, muss ich sagen.
Hab
ich,
also haben wir haben schon innerhalb des Freundeskreises schon ordentlich Werbung gemacht für das Spiel. Ja. Das,
oh, cool, vielen Dank.
Aber das ist so, das ist aber auch gerade so ein Punkt. Ne? Ich habe, das finde ich bei dem Spiel wirklich, wirklich cool, weil man ja wirklich das Gefühl hat, dass das Ende sehr unterschiedlich ausfallen kann. Ne? Ich weiß es jetzt nicht genau, wie unterschiedlich es sein kann, weil ich bis jetzt ja nur einen Spieldurchlauf habe. Komme ich nachher
Nerdfuck,
auch nochmal.
Acht Enden.
Acht Enden, gut. Ich komme nachher nochmal drauf im Zusammenhang mit, ich habe mal so ein bisschen in den Reviews gestöbert für das Spiel, warum ich auch nur einen Durchlauf bis jetzt habe und noch keinen zweiten gemacht habe. Die Zeit hätte ich nämlich theoretisch gehabt vorher. Aber man hat so am Ende so dieses direkt dieses Gesprächsthema, wenn jemand anders das gespielt hat. Wie ist bei dir ausgegangen? Weil man wirklich so das Gefühl hat, also das Spiel vermittelt einem das Gefühl wirklich gut, dass es vollkommen frei ist, wie es irgendwie ausgehen kann. Klar gibt es immer die bestimmten Enden, die am Ende rauskommen können, das ist ganz klar, aber das Spiel gibt einem sehr gut das Gefühl, dass das vollkommen offen ist, wie es ausgeht. Und das finde ich
mega gut. Hattest du ein, muss jetzt nicht sagen, welches Ende es war, aber hattest du ein gutes Ende oder ein schlechtes Ende für dich?
Ich hatte ein Ende, das mich persönlich sehr zufriedengestellt hat. Das ist auch Teil dessen, warum ich nur ein Spieldurchlauf bis jetzt habe.
Ich glaube, wir hätten beides dann das gleiche Ende.
Weiß ich nicht. Es kann, also ich weiß jetzt schon, dass, wie mit Luri, mit dem ich drüber gesprochen habe, der ein vollkommen anderes Ende als ich hatte, was aber auch nicht unbedingt negativ ist dann, ne, in dem Moment.
Das ist schon mal gut. Also wir haben auch so ein bisschen die Vision gehabt. Ah ja, ja.
Hast du das auch, Wolf? Ich zeige gerade den Screenshot in die Kamera, was für ein Ende ich hatte.
Ja, ja,
das hat mich auch befriedigt.
Wir haben so ein bisschen die Vision gehabt, dass, ja, dass, ich meine, durch die Entscheidungen, die man trifft, dass man so quasi sein persönliches Ende bekommt und das ist im Grunde genommen, gibt es halt nie so wirklich das gute und das schlechte Ende, sondern es ist halt immer so ein bisschen Interpretationssache und basiert auch manchmal so ein bisschen auf die eigene Moral mehr oder weniger. Das war uns auf jeden Fall wichtig, dass das in der Story rüberkommt. Das ist kein.
Zum Thema.
Es gibt kein Bad Guy, ja, Good
zum
Guy.
Thema,
sorry.
Zum Thema Moral hat man ja sowieso die ganze Zeit im Spiel diesen moralischen Kompass. Wenn man vor einer Entscheidung steht, ich habe zum Beispiel einen Timer, es gibt einen Entscheidungstimer, der abläuft. Das weiß man, muss sich für eins von zwei oder so von drei Sachen entscheiden. Habe ich so angelassen. Und. Das ist auch wirklich so, dass du ja gerne mal hast, dich für etwas Gutes zu entscheiden in dieser Situation oder für etwas Schlechtes zu entscheiden. Und das ist ja auch dann das, was man dann am Ende dann, wenn du jemand bist, der sich mal vielleicht schlechte entscheidet, dann erwartet man auch selber vielleicht ein schlechtes Ende. Ne? Wenn man sagt, okay, die Story soll jetzt lieber so ausgehen und ich weiß schon an welchen Stellen das. Habe auch nachgelesen, an welchen Stellen es wichtig ist, sich zu entscheiden. Aber trotzdem habe ich mal so das Gefühl gehabt, also ich habe mich zum Beispiel immer positiv entschieden in dem Spiel und hatte dann auch trotzdem ein schönes Ende gehabt. Und das hat mich dann selber, weil ich auch mitgefiebert habe mit diesem Protagonisten, hatte ich dann ein sehr befriedigendes Ende, wo ich dann sage, ich muss es nicht nochmal spielen. Ich habe mein Lacuna gespielt und die anderen Enden möchte ich gar nicht sehen, weil.
Also ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Entscheidung, ob das jetzt wirklich positiv oder negativ ist, tatsächlich in vielen Fällen davon abhängt, wie man selber zu solchen Sachen steht. Und ich glaube, dass das der ein oder andere vielleicht ganz anders entscheiden würde, was positiv und was negativ ist, je nachdem, welche Sichtweise du auf die Sachen hast. Also das war so immer mein Gefühl bei der Sache. Deshalb hatte ich auch bei manchen Entscheidungen wirklich Probleme, weil ich gesagt habe, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich davon gut finden soll. Vielleicht in dem Zusammenhang komme ich doch mal auf die erste Review, die ich rausgesucht habe, weil die beschreibt das nämlich ganz gut. Deshalb habe ich sie nämlich genommen. Das ist eine Steam-Review, wo nämlich dort steht, ihr habt es geschafft. Ihr habt mich dazu gebracht, ein Spiel kein zweites Mal spielen zu wollen, weil ich Angst habe, es völlig zu versemmeln und ich beim ersten Durchlauf so gut weggekommen bin, dass ich mein perfektes Ende mir nicht zerstören will. So. Und das ist, das geht noch ein bisschen weiter und das ist, wird halt wirklich dann auch noch als absolut geniales Meisterwerk bezeichnet. Und das ist so mein Erlebnis und warum ich auch noch nicht an einen zweiten Durchlauf gegangen bin. Ich habe bei den Entscheidungen immer gehofft, dass ich irgendwas in die richtige Richtung drücke, da wo ich hin will, wo ich dieses Spiel gerne in meiner Komfortzone hätte. Aber ich hatte ständig Angst, ist die Entscheidung richtig? Weil es ja auch immer so ein bisschen spielt zwischen, auf der einen Seite ist meine Familie, auf der anderen Seite sind meine Freunde, auf der anderen Seite gibt es die Dinge, die vielleicht gerecht sind. Und ich versuche so irgendwie, für mich war es immer so dieser Balanceakt, dazwischen zu bleiben. Und immer, gerade in Bezug auf den familiären Teil der Geschichte, eine tierische Angst davor, das in den Sand zu setzen. Ne, weil die Konsequenzen ja nun mal massiv werden. Und da dann durchaus Entscheidungen getroffen habe, die risikoreich waren, ne, also meinem Empfinden nach risikoreich waren. Und es ist wirklich so, diesen Eindruck, ich habe tatsächlich Angst, mir mit anderen Enden so ein bisschen diesen Eindruck zu zerstören, weil es eben so viel Impact bei mir beim Spielen hatte. Ne, aber ich werde es auf jeden Fall mal noch machen, dass ich noch andere Enden sehe. Aber es darf sich gerne mal erstmal eine Weile setzen.
Ich muss ja sagen, mein erster Durchlauf, als die Story komplett stand und es dann auch durchspielbar war, ich meine, ich hab halt an den Leveln gearbeitet, an Animationen. Ich wusste so ein bisschen, was passieren kann, aber tatsächlich, wie jetzt die Story ausgehen kann, das wusste ich zu dem Punkt noch nicht. Und als ich es dann das erste Mal durchgespielt habe, da hat es auch so ein bisschen mein Wesen so mehr oder weniger wiedergespiegelt, weil ich bin eine Person, die sich sehr schwierig entscheiden kann. Und dann ein Spiel zu bekommen, bei dem ich wirklich sehr harte moralische Entscheidungen treffen muss, führte dann dazu, dass ich manchmal meinen moralischen Kompass so ein bisschen zur Seite geschoben habe, dass ich Dinge aufgeopfert habe, in der Hoffnung, sie nachher wieder gerade bügeln zu können, weil ich so irgendwo dazwischen war, um dann ein Ende zu bekommen, bei dem ich so mir dachte, so, ja, hast schon so ein bisschen verkackt irgendwie. Da war ich auch so ein bisschen, fand ich schon durchaus sehr interessant zu sehen, dass sogar sowas möglich ist, dass man sogar, wenn man so ein sehr unentschlossener Mensch ist, dann auch einen sehr unentschlossenen Spielverlauf auch irgendwie tatsächlich bekommt und auch ein Ende, das dementsprechend jetzt nicht wirklich perfekt gut oder perfekt oder wirklich schlecht sein konnte, sondern dann auch wirklich so dazwischen irgendwo geritten ist.
Dann kann ich ja vielleicht doch direkt an die zweite Review gehen. Die ist auch durchweg positiv, aber ich habe sie tatsächlich vor allem deshalb rausgesucht, wegen dem Start der Review. Ich muss es kurz übersetzen, damit es halt für alle auch verständlich ist. Da steht im Prinzip, Lacuna ist ein Spiel, von dem ich nie erwartet habe, es wirklich zu spielen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es gekauft, als ich ziemlich betrunken war, während eines Sales, weil das Bild gut ausgesehen hat. Nicht einer meiner besten Momente, aber ich muss zugeben, dass ich eigentlich ganz froh bin, das gekauft zu haben. Und dann kommt halt auch eine sehr positive Beschreibung. Eine der längsten Reviews, die ich gefunden habe. Also jemand, der zufällig auf das Spiel gestoßen ist, mehr oder weniger. Und der aber dann davon so gefangen ist, dass er sich wirklich eine extrem lange Review geschrieben hat. Also das ist das, ich denke, das spiegelt ganz gut wider, mal abgesehen davon, dass man betrunken Spiele kaufen kann. Dass das Spiel einen ganz schön einnehmen kann, wirklich. Also ich, wenn man ein Mensch ist, wie ich, glaube ich, der sehr tief sich immer mit solchen Charakteren versucht zu verbinden. Also ich kann deshalb zum Beispiel keine Horrorspiele spielen, wenn ich sowas mache. Wenn ich ein Spiel spiele, bin ich mittendrin.
Geht mir auch so.
Deshalb sind Horrorspiele gar nichts für mich. Und für jemanden, der so tickt, ist Lacuna sowas, was einen total reinziehen kann, finde ich. Also wie gesagt, ich hatte teilweise wirklich so eine Art Angst vor Entscheidungen, die ja dann aber auch unter Zeitdruck getroffen werden müssen, weil ich Angst hatte, mich falsch zu entscheiden. Und das sehe ich als eine ganz große Qualität an von so einem Spiel, dass es dann, dass man da wirklich das Gefühl hat, okay, das, was ich hier tue, hat Konsequenzen und nicht, dass ich sage, ja, ich nehme jetzt das und guck mal, was passiert.
So. Danke sehr.
Die ganze Zeit.
Ich meine, das ist mehr Verdienst von den beiden Writern. Da habe ich sie auch mehrmals gelobt, so dass weil man es wirklich nicht oft so sieht in dem Ausmaß und sich da dann auch so drin verlieren kann. Oder was mir auch sehr gefallen hat, wie viele Referenzen es zu unserer Realität gibt und wie viele Parallelen auch zu politischen Situationen, zum Beispiel Brexit mit New Jordan und Rovia, damit hatte ich das so ein bisschen irgendwie verglichen. Und es gibt selbst auch, wurden speziell diese zwei Planeten, wurden durchaus damals, 2015, als die Idee kam, wurde so ein bisschen die Beziehung zwischen Ukraine und Russland aufgegriffen und was jetzt so ein bisschen gruselig ist von den momentanen Ereignissen. Aber die ganze Welt, da wurde sich wirklich sehr viel drüber nachgedacht und es wurde sehr viel mit unserer Welt verglichen und mit unseren Problemen, die wir in der Welt haben, mit Religion, mit Politik und allem. Und ich glaube, das zeichnet das Ganze auch so ein bisschen aus, dass man sich besser mit der Welt identifizieren kann, dass es nicht so eine extrem abgespacede Sci-Fi-Welt ist, bei der es irgendwie um irgendwelche Transplantationen oder sonst sowas geht, sondern um die ganz banalen menschlichen und weltlichen Dinge, mehr oder weniger.
Das fand ich ja so beeindruckend am Anfang auch. Also man startet das Spiel und dann wird ja schon, also Drovia, wie heißt das, Gara und New irgendwas. Und ja, also wird ja schon ganz viel einfach so getan, als ob man das wüsste und auch die Nachrichten dann so liest. Und man muss sich da so reinfuchsen, aber das finde ich halt cool gemacht, weil es ist wirklich dann dieses, als hätte es diese Welt schon immer gegeben. Und man ist jetzt einfach so in so einem Fenster drin, guckt da rein und sieht dann so ein Teil daraus, so ein Ausschnitt. Das heißt, es funktioniert auch echt gut. Also, ich muss aber etwas nachlesen, welcher Planet jetzt welcher ist, aber das ist so auch wieder ein Zeichen dafür, dass sich da viele Gedanken gemacht worden sind dazu. Ja, nicht irgendwie jetzt, wir haben jetzt Erde, Erde 2, Erde 3, sondern Erde kommt ja gar nicht vor. Also,
ja, und eine komplexe politische Situation, wie eben ja schon quasi draus zu hören war, das merkte man und man. Das war zum Beispiel was, der diese Vergleiche, wer sich politisch so ein bisschen interessiert in unserer heutigen Zeit, der hat, glaube ich, diese Vergleiche auch sofort im Kopf gehabt in dem Moment. Das passte einfach. Ne? Ohne, dass es eben aufgesetzt wirkt. Das finde ich, das wie gesagt, Writing ist echt, echt stark. Atmosphäre ist stark, also definitiv. Das nimmt einen sehr ein. Ja.
Doch mal ein kleiner Nerdfakt, weil ihr merkt ja gerade, dass der Wolf und ich total gerade in Ekstase und Euphorie sind von diesem Spiel. Ich habe es ja gestern durchgespielt. Ich glaube, ich habe gestern 6 Stunden am Stück gespielt oder so, bis ich es für heute durch habe. Aber das, was wir fühlen und gerade denken und sagen, spiegelt sich auch Nerdfakt in Metacritic wieder, denn die Steam-Version hat bei Metacritic 86 von 100 Punkten bekommen. Also, und das Spiel ist ja auch mehrfach ausgezeichnet. Na, vom Flammkuchen Award. Der knusprige Flammkuchen Award aus dem Saarland. Nein, aber ihr habt ja auch schon, wenn man das anguckt, haben viele Seiten sehr, sehr gute Bewertungen gegeben und also Saarland hat ja wirklich eine Award gegeben, das war jetzt kein Scherz. Sogar 2 habt ihr bekommen, genau, vom Saarland. Ja. Na, irgendwie aufeinanderfolgend und es spricht halt für sich dann. Ne? Spielt es, das haben wir noch gar nicht erwähnt, spielt es, Leute. Um mal ein bisschen Werbung zu machen.
Vor allem, es ist ja auch noch ein Spiel, was man wirklich, was jetzt ja wirklich auch einen preislich nicht überfordert. Das ist ja, ja, dann doch wirklich in einem sehr humanen Bereich unterwegs. Ich glaube, wie war es bei, ich weiß gar nicht, bei Steam, ich bin gerade, glaube ich, drauf.
Also ich habe es jetzt im E-Shop günstig für 5 Euro, glaube ich, so bekommen. Also momentan sind 15 Euro, glaube ich, der aktuelle Preis.
So, ich glaube, gerade bei Steam hier offen, warte mal, wo ist der Preis, wo ist der Preis? Gerade bei 15,99.
Genau, 15,99. Bei Steam gibt es noch die Save the World Edition bei 25,99. Die unterscheidet sich dadurch, dass, dass es noch den Soundtrack gibt und dass der Mehrwert gespendet wird an die, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, an eine Initiative, die für Covid-Impfstoffe für ärmere Länder spendet und sich ja und da aushilft.
An Go Give One geht's.
Okay.
Ja.
Steht hier. Go Give One, von der WHO gegründete Initiative.
Ja. Toll. Und jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich die günstige Version von aus dem E-Shop gekauft habe.
Ja, leider gibt es da auch keine Safety World Edition. Das gibt es tatsächlich nur auf Steam.
Toll. Aber du hast im Vorgespräch, wir hatten ja schon ein längeres Vorgespräch zusammen gehabt, du hast da einen interessanten Nerdfakt erwähnt zu dem Spiel, und zwar hat die Steam-Version mehr Effekte, hast du erzählt. Und
genau.
Die Switch-Version zum Beispiel nicht. Erzähl mal was dazu.
Ja, als wir angefangen haben, das Spiel für die Switch fit zu machen, haben wir gesehen, dass sie Switch gar nicht mal so fit ist und dass es da dass wir da an einigen Effekten dann sparen mussten. Da geht es speziell um Effekte wie im Prolog gibt es einen Sandsturm auf Trovia und der wurde halt mit Shadern gemacht in Unity, die schon sehr hochauflösend sind, die jetzt nicht einfach nur ein paar Pixel-Animationen sind. Und genauso gibt es auch Reflexionen oder auch Lichteffekte, die alle jetzt nicht so die krassen Effekte sind, aber in der Summe dann auf so einer Switch dann doch schon für Probleme und krasse Ruckler sorgen konnten. Und da muss man dann halt schon so ein paar Kompromisse eingehen, aber haben trotzdem geguckt, dass wir da irgendwie so eine Balance bekommen, dass es jetzt nicht wirklich ein krasser Unterschied ist. Ich glaube, wenn man es jetzt auch nicht wirklich erwähnt, dann fällt es vermutlich auch gar nicht mal so sehr auf.
Genau, Kollege, warum hast du das überhaupt erwähnt? Nein, es ist... Nein, es sieht tatsächlich auf der Switch ja trotzdem sehr, sehr gut aus. Ja,
dafür profitiert das Spiel also, von dem kleinen Display von der Switch und den knackigen Farben, die Switch halt einfach zu der Indie-Plattform machen.
Ich hab das auch angesprochen, weil ich das einfach interessant finde, solche Portierungen vor allem auf die Switch drauf, weil die Switch ja, wie gesagt, Display einerseits, aber auch dann das Stationäre. Ich finde, das ist ja schon irgendwie so ein kleines Hindernis oder eine Hürde. Und ich finde das immer interessant, ob Abstriche gemacht werden mussten oder nicht. Und wenn man sich das Spiel ja anguckt, Lacuna, man geht ja, wir erzählen ja auch gerade so, als ob das eine 0815 Pixel-Grafik wäre, aber da steckt ja trotzdem echt viel Rechenleistung dahinter. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen, muss man auch mal erwähnen. Also es finde ich mal sowas interessant, also die technische Seite.
Auf jeden Fall. Also das ist so vielleicht auch so ein kleiner Spoiler. Tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns auch noch mal größer annehmen wollen in Zukunft vielleicht mal. Was eben solche Portierungen überhaupt ausmacht. Ja. Ja.
Okay. Nein, das ist dann in der Staffel 2, wo ich nicht mehr dabei bin.
Nein, da bist du mit dabei. Aber ich versuche da was zu organisieren, weil ich sage, das finde ich halt mega interessant auch mal zu sehen. Wie schwer ist Portierung eigentlich? Weil das ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das mitunter sehr aufwendig sein kann. Und da wird ja immer so gerne gesagt, ach, die haben sich keine Mühe gegeben. Das ist so immer der Satz, der ja fällt. Deshalb ist das tatsächlich, finde ich das auch interessant, dann mal auch zu gucken, dass eben auch bei Pixel Art, was ja immer so gerne so abgetan wird, ach ja, das schafft ja jede Konsole, ne, so, dass das eben nicht immer so einfach ist.
Bist du gerne eingeladen, Schengel. Ich sage dir gerne Bescheid.
Okay. Ja, es ist nur ein kurzer Satz dazu. Es ist wirklich
gerne.
Auch ein sehr undankbares Thema tatsächlich, weil gerade mit den Engines, mit Unreal und Unity, wo auch gerne Werbung gemacht wird, dass du per Klick für jede Plattform dein Spiel kompilieren, bilden kannst und was aber nicht so wirklich der Realität entspricht. Also da ist doch dann schon viel mehr Arbeit im Hintergrund zu machen, damit das überhaupt läuft. Und da war ich auch tatsächlich sehr überrascht, was da eigentlich noch an Arbeit also bevorstand, damit wir das dann mal einmal auf der Switch anmachen konnten und dann nach einer Minute oder so abgestürzt ist, weil es wirklich, also ja, sehr viel Optimierung zu tun ist.
Man kann ja auch nicht einfach ein Buch bei Google Übersetzer übersetzen lassen, weil wenn ein Buch übersetzt bei Google Übersetzer ist am Ende auch kein richtiges Buch, sondern
Genau.
Murks, ne? Muss man auch noch mal händisch rangehen und
Kannst du
es
machen, aber dann
korrigieren.
kommt halt die GTA-Trilogie raus. Also.
Aha. Du warst mal guter Programmierer, Wolf. Ich merke schon.
Weiß nicht, ob du die Bilder mal gesehen hast, wie das teilweise aussah da. Also, das war schon interessant.
Ich würde mal gerade vorschlagen, wir haben uns gerade schon so viel verplappert, dass wir jetzt noch zwei Themen abarbeiten und hinten dran die Roundabout-Halbzeit dranhängen. Die haben wir noch gar nicht gemacht.
Wird dann
Ist halt
quasi
ein
eine
bisschen flexibel, das Ganze.
Roundabout-Endzeit.
Du kannst ja einfach mitten reinschneiden irgendwo.
So aufwendig.
Du hast doch die Macht hier über das, was wir sagen. Du kannst ja unsere Worte auch verändern. Ich hätte aber noch eine Frage, und zwar, wenn du jetzt das Spiel empfehlen würdest, für wen ist denn das Spiel?
Das ist eine sehr gute Frage. Definitiv.
Es ist eine Markus Lanz-Frage.
In der Tat. Es ist in erster Linie auf jeden Fall für Leute, die ein Spiel wegen der Story spielen, bei denen definitiv die Story im Fokus liegt. Vielleicht auch die einfach Pixel Art mögen und vielleicht auch Fans von Point-and-Click-Adventuren. Es ist nicht wirklich ein Point-and-Click-Adventure, das stellen wir auch eigentlich auf den Store-Pages direkt klar, weil wir vieles auch anders gemacht haben. Wo auch viele Point-and-Click-Adventure-Spieler nicht so glücklich drüber waren bei manchen Rezensionen. Aber ja, in erster Linie Leute, die einfach ein Spiel wegen der Story spielen, die auch kein Problem haben, sich ein bisschen durch Texte durchzulesen oder die gerne auch Rätselspiele spielen.
Ja, das,
Gut zusammengefasst.
das passt, glaube ich, ganz gut. Und wie du schon sagtest, es gibt natürlich auch schon mal Rezensionen, wo es nicht passt. Also ich muss sagen, ich habe bei Steam natürlich beim Durchblättern auch wenige gesehen, aber vor allem sehr inhaltsleere. Und mein Paradebeispiel war da eine Rezension wo stand, hab das Spiel nach 7 Minuten abgebrochen, wo ich dann denke, okay, du hast es nicht verstanden, warum bewertest du das Spiel schlecht? Ne? Was kann das Spiel dafür,
Ah, es war
ne, wenn
das
du nach
Intro
sieben
nur.
Minuten aufhörst? Ne? Weil dann hat er ja nichts davon
Ja.
gesehen. Sowas finde ich dann immer nicht fair. Wenn es dann einfach nichts für einen selbst ist, gut. Ne? Aber das ist halt wirklich.
Was mir noch einfällt zum Thema, ich habe ja vorher gesehen, das Spiel ist ja 6 Stunden lang ungefähr, je nachdem, wie lange man braucht. Und ich finde es, es gibt ja immer so die große Diskussion, wie lang sollen Spiele sein, wie lang dürfen Spiele sein, was ist überhaupt noch zumutbar, was nicht. Und ich finde, an dem Spiel hat man ganz gut auch gelernt, das Spiel hat die perfekte Länge, weil ich gehe befriedigt aus dem Spiel raus, habe das Spiel gespielt, bin zufrieden, habe alles erlebt, was ich erleben möchte und kann jetzt das nächste Spiel starten. Und das ist auch, Lacuna ist so ein Beispiel dafür, das Gameplay, die Story, das Spiel an sich definiert die Länge und es sollte nicht immer, es gibt da so Spiele, die sind ja künstlich in die Länge gezogen, damit man auf die 30 Stunden kommt oder so. Und ich finde, das Spiel zeigt einfach, ist genau richtig, Story ist genau richtig, passt perfekt. Also.
Ja, zu dem Thema vielleicht auch direkt nochmal als Ansatz. Ich habe es letzt noch einen Podcast darüber gehört, wo über Storys in Spielen gesprochen worden ist und dass da so jemand tatsächlich die Meinung vertreten hat, Storys sollten aus den Spielen quasi raus, dass immer das Gameplay entscheidet, was passiert, was so mir überhaupt nicht entspricht. Und dann wurde halt sehr viel darüber diskutiert, dass die Storys viel zu oft sehr schlecht sind und dass es kaum wirklich gute Geschichten gibt, wo ich sage, das stimmt nicht. Man muss sich nur die richtigen Spiele mal raussuchen, die die Geschichten auch gut erzählen. Und vor allem, dann sind es eben nicht die 40, 50 bis 70 Stunden Klopper. Weil wie streckst du eine Geschichte, dass sie spannend funktioniert auf so eine Zeit? Das schaffen die wenigsten Spiele. Deshalb ist ein Zelda Breath of the Wild eben nicht mit einer innovativen Geschichte gespickt, weil es würde nicht funktionieren. Es würde sich nicht tragen über die Zeit. Und so ein Spiel wie Lacuna, 6 Stunden, eine knackige Geschichte, die mich richtig mitnimmt, das funktioniert. Und im Zweifelsfall motiviert mich das auch, das nochmal zu spielen. Ne, da erinnere ich nur an den letzten Podcast, Fire Emblem Three Houses, 70 Stunden einen Durchlauf. Ich habe noch keinen zweiten gemacht, obwohl ich Bock drauf hätte, weil es mir einfach zu viel ist. So, Lacuna werde ich auf jeden Fall nochmal durchspielen.
Das geht mir genauso. Und ich finde auch, Story ist eigentlich prädestiniert für Spiele. Einfach aus dem Grund, weil es bei Spielen die Immersion viel stärker sein kann als jetzt zum Beispiel bei Büchern oder bei Filmen. Einfach nur aus dem Grund, weil du mit den Charakteren interagierst. Dieses Interagieren, auch wenn es wirklich nur ein Links- und Rechtsgehen ist, macht einfach mit dir so viel, baut mit dir und mit dem Charakter eine Bindung auf und macht dadurch dann auch eine Story viel intensiver. Und deshalb finde ich es, ja, gehört Story halt auf jeden Fall zu einem Spiel. Ich meine, es gibt auch genug Spiele, die wirklich nur rein Gameplay sind. Das ist auch gut so, das braucht man auch, aber ja, es hat definitiv auch was in Spielen zu suchen.
Ja, und die Geschichte wollte ich sogar ständig meiner Frau erzählen. Die war schon fast genervt. Weil ich immer, wenn ich gespielt habe, sagte, Mann, ich muss dir mal erzählen, was hier passiert ist. Voll spannend. Und sie ja gar keinen Bezug in dem Moment dazu hatte. So, aber das ist definitiv gerade da Geschichte, die einen packt. Und dann macht es richtig Spaß. Also jedenfalls mir. Ne? Es gibt Spiele, die sind durchs Gameplay gut. Und es gibt Spiele, die packen einen alleine schon wegen der Geschichte. Wobei, wie gesagt, das Gameplay finde ich hier auch wirklich interessant, weil ein paar Ideen drin waren, die ich jedenfalls so bis jetzt nicht gespielt habe.
Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft schauen, was habt ihr da irgendwie schon was veröffentlicht, was jetzt als nächstes kommen wird bei Digitales Interactive? Lacuna 2 oder?
Ah, das ist ein schwieriges Thema.
Worüber du reden darfst. Also wir wollen dich jetzt nicht in die Bedrohung bringen, dass du jetzt irgendwie was erzählst, was du nicht darfst. Gibt es irgendwas spruchreif?
Spruchreif noch nicht wirklich. Natürlich sind wir fleißig am Arbeiten und hoffen, dass wir in der Zukunft auch irgendwas zeigen können, veröffentlichen können und die Spieler bei Laune halten können. Aber zurzeit kann ich ja leider noch keine Informationen geben.
Okay, wir machen es so, ich stelle dir eine Frage und du nickst oder schüttelst den Kopf und keiner von uns sagt es. Und wir wissen ja, wird es Lacuna 2 geben? Wir wissen jetzt die Antwort. Sehr gut. Wirft das machen so. Intime Fragen.
Was ein Glück, dass wir noch kein Videopodcast haben.
Konkrete Antworten. Das ist jetzt für die nächste Roundabout-Halbzeit. Intime Fragen, konkrete Antworten. Ja, ist doch schön.
Vor allem für die Zuhörer total super, die dann immer das ist. Was hat er gesagt?
Aber wir haben noch ein kleines Attentat auf dich vor. Und zwar wird es ja, hast du ja gesagt, auf jeden Fall Projekte geben in der Zukunft. Und wenn du mal 2 Synchronsprecher brauchst, die irgendwie mal ein Cameo bei euch machen dürfen mit Nord-Nordwest oder irgendwas anderes, sei es, dass im Radio irgendwas läuft, wir bewerben uns gerne dafür hiermit.
Wir bewerben uns gerne im Spiel für uns. Das ist
Nein, also wir hätten schon mal, also unser Traum ist es mal, in einem Videospiel vorzukommen, und wenn da mal irgendwie ein Voice-Act braucht für irgendeinen Blödsinn, sagt Bescheid, wir
können
machen
das,
euer Voice-Acting
wir können das
dann.
Bestimmt irgendwie. Wir haben das noch nie gemacht. Aber
wir haben schon gesagt, auch wenn es 2 Affen am Straßenrand sind oder so, wir machen alles.
Ich werde es im Hinterkopf behalten. Okay.
Sagt Bescheid.
Man könnte sagen, der Papi freut sich jetzt schon drauf. Das ist
Hallo, Gronkh kam doch auch schon in Spielen vor. Also.
Und Julian Bam spricht Sonic. Also ich finde es schon mal super, dass wir uns jetzt beide schon auf die Stufe von Gronkh und Julian Bam gestellt haben. Die Followerzahl entspricht sich ungefähr.
Ja, Hallo, es muss auch Grund geben, warum bald die Verkaufszahl von Lacuna durch die Decke gehen. Ja. Na gut. Ja. Dann haben wir jetzt alles abgegrast, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zur Roundabout-Endzeit. Wie es jetzt so schön heißt. Und heute spielen wir Reden ist Silber, Trällern ist Silbe. Wulf, kannst du das Spiel einmal erklären?
Ja, wir wollen singen. Naja, singen fast, weil wir nicht singen mit Text, sondern wir singen mit Silben. Das heißt, der gute Michael darf uns gleich Silben vorgeben. Und wir müssen dann eine Videospielmelodie in dem Fall, frei wählbar von allen Bereichen, also heute die ganz schwere Schiene, noch nicht mal eingeschränkt, singen mit nur dieser Silbe. So, und ich nehme an, er muss es auch erraten, was wir da gesungen haben. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Ich bin gespannt. Ja.
Und jeder zwei vorbereitet und wir schauen einfach am Ende, wer die meisten richtig hat. Oh Gott. So, dann fängt der Wulf mal an.
Warum? Na gut, okay.
Weil ich das gerade entschieden habe.
Achso, jetzt muss ich eine Silbe nennen.
Eine Silbe.
Ach ja. Ich kann mich ja immer so gut entscheiden.
Ja, stimmt, da war ja was.
Ich muss gerade an die Simpsons denken, deshalb wäre meine Silbe Bier.
Bier? Oh, scheiße, ich habe mich für den falschen Song entschieden.
Beer you, beer me, beer us together.
Ist nicht aus Videospielen, jedenfalls wüsste ich es nicht. Okay, ich versuch's. Mal sehen, das könnte schwierig werden mit so einer Silbe. Bier, 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 bier,
Puh, schön gesungen, auf jeden Fall.
Ist der schwere von den zwei?
Ich komme leider gar nicht drauf.
Wenn es bekannt vorkommt, würde ich noch mal eine vereinfachte Version, die vielleicht leichter zu erkennen ist, machen.
Gib doch mal einen Tipp bei der Konsole oder
Handheld. Also wir sind auf jeden Fall bei Nintendo unterwegs. Und Konsole, ganz viele davon, wo man das spielen kann.
Ich weiß glaube, was es ist.
Könnte auch nochmal die etwas leicht vereinfachte Fassung. Bier, 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 Bier.
Das ist definitiv Zelda, das muss ich den Songtitel nennen oder so. Bei den Feen kommt es immer.
Fairy Fountain, genau, da ist es, der leichtere Variante. Aber ich wollte mich selbst rausfahren mit der schnelleren Variante.
Aber dieser Schnell hat doch ganz anders geklungen als. Also klar, schnell, aber.
Ja, weil du hast halt dann immer diese.
Und das klingt nämlich wie bei Super Mario Bros. 2, wenn du auf den Gegner triffst, auf den Endgegner, auf den Bossgegner, auf Birdo und so. So klang das auch.
Das ist möglich, das habe ich nicht mehr im Ohr.
Hast du ja nie gespielt.
Doch, so. Aber auch nicht durch.
Jetzt bin ich dran. Oh Gott.
Ich glaube, ich mache das ein bisschen einfacher mit dem Bier. Das war schon wirklich. Das tut mir leid, das war ein bisschen hart. Alles gut. komm, einfach nur Mi. Ja.
Mi? Mi 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 Warte mal, den Anfang, warte mal.
Mi 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 mi. Jetzt ist er wieder beim Schlaganfall angekommen.
Das ist wieder so dieser Moment, das kommt mir auch so bekannt vor, Mann, aber.
Das ist für GameCube.
Oha, oha, das war meine PlayStation-Zeit, leider Gottes.
Aber ich wette, es ist irgendwo, ich, wenn ich es richtig erkannt habe, es ist irgendwo mal vorgekommen und man hat irgendwann davor gesessen.
Bestimmt, bestimmt.
Mal so mit den
hat
Kumpels.
Hat was mit Mario zu tun.
Mhm. Ist das dann Mario Sunshine?
Nein. Wolf, was ist es?
Mario Kart.
Ach, echt? Oh je.
Double Dash stand in dem Fall.
Das Intro.
Das Intro beim Titelbildschirm.
Ach man, okay.
Ja. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, ich bin schlecht im Singen. Am Trellern, Entschuldigung. Wir trellern ja nur.
Okay.
Bei
Nasenflöte. Dann muss ich ja nochmal.
Silben. Mach mal ein Lu.
In Lu. Okay. Ich glaube, das ist auch einfacher. Lulu, 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 lo 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 lo.
Ist es dieser Song aus Mario Odyssey, den die Daisy singt?
Jump Up Superstar,
juhu.
Genau.
Yes.
Du hast doch früher A Cappella gesungen, oder?
Wer, ich?
Wolf, ja.
Nicht ganz A Cappella, aber ich hab...
Die Band für Lau war doch auch, war nicht so Richtung A Cappella?
Für Lau, naja, wir hatten Musik vom Band und haben halt mehrstimmig drauf gesungen, das war's. Auf Stadtfesten, Geburtstagen, Karnevalspartys, Hochzeiten, wo man uns bezahlt.
Kann er ja,
einmal für die Tele.
Das kann er ja seine Kompetenzen ausspielen.
Sehr gut, sehr gut. Die nächste Silbe, ne? Oh je.
Ja, eine letzte. Vier Entscheidungen für jemanden, für den Entscheidungen schwer sind. Wir sind schon gemeint.
Lacuna.
Dann mach mal Na.
Matata.
Oh, bist du nett? Ich hätte das Q genommen.
Nach Mi kommt das Na. Okay. Na 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 na. Na 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 na.
Sehr gut. ja, Zelda, der Sturmsong.
Du hast ihn nicht im Regen stehen, das ist schon mal gut.
Song des Sturms, sowas.
A, C und C O.
Genau,
A,
genau.
C und C O. Richtig. Mhm. Sehr gut. Ja, dann damit steht es dann Gleichstand. Ein bei Wolf, ein bei mir erraten, oder?
Nein, er hat ja gut, mit der leichten Version hat er beide bei mir erraten. Dann heißt das, ich habe das besser gemacht als du. Möchte ich mal so.
Du hast hier, wer ist das bei Nintendo, wenn da der Assistent rauskommt und hilft?
Die Schlausteuerung.
Mit der Schlausteuerung hast du gewonnen. Nein, egal. Okay, dann habt ihr beide gewonnen. Glückwunsch, du hast gewonnen, diesen Podcast, darfst du jetzt moderieren. Damit darf Michael ab nächster Woche moderieren. Juhu. Gut. So bin ich auch gerade in diesem Podcast. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Resümee des Gesprächs. Wulf, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Was nehme ich mit? Dass es mal wirklich interessant war, weil das ja für uns jetzt auch mal so ein bisschen Neuland war, dass man ein Spiel hat, was man gerne mag und dann auch noch mit jemandem drüber reden kann, der dran gearbeitet hat. Das ist ja, hat man ja nicht so oft sowas, so eine Gelegenheit. Das war schon wirklich cool, auf jeden Fall.
Michael, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Das sehr interessant ist, mit Leuten zu reden, die das Spiel gerne gespielt haben. In einem Podcast zu sein, ist mein erstes Mal. Es war sehr witzig. Es hat mich echt gefreut. Und mit so vielen Lobs überschüttet zu werden, das ist sehr, sehr ungewohnt. Weil ich mich immer noch wie dieser Gamer fühle. Und wenn ich Lacuna sehe, dann manchmal nicht so das Gefühl habe, das habe jetzt ich gemacht, sondern ja, hier, das ist so ein Game, da habe ich dran gearbeitet. Ich fühle mich jetzt nicht so wie der Entwickler, auf den man dann irgendwie so schaut und boah, cool, du hast das Spiel gemacht oder so. Nee, ich bin immer noch der kleine Gamer da unten irgendwo.
Aber hat man dann auch so, dann nicht doch auch so dieses Gefühl, ich kenne das jetzt, Conny, sagt ja gerade, ich früher gesungen habe und alles unterwegs war. Und man kriegt ja dann vielleicht mal eine positive Kritik und hier, und das ist ja auch immer toll. Aber dass man selber das viel, viel kritischer sieht, dass man da einen ganz anderen Blick drauf hat und sagt, ja, aber da ist aber doch noch und hier ist aber doch noch.
Oh ja, also gerade am Anfang, als es auf Steam rauskam, gab es halt wirklich viele Streamer auf Twitch, die das durchgehend gespielt haben. Und ja, die anderen haben ganz gerne da mal reingeschaut, aber ich konnte denen nicht beim Zocken zuschauen. Bei jeder Szene dachte ich so, oh, das da wollte ich eigentlich noch anders machen und da und ach, wie sieht das denn aus und so. Du siehst überall diese Fehler oder so, das, was du eigentlich irgendwie hättest anders machen wollen oder noch gerne irgendwann in der Zukunft weitermachen willst. Das ist so ein bisschen, ja, ein Kunstwerk, wo man immer wieder dran arbeiten kann. Wie so ein George Lucas, der immer wieder an seinen Filmen arbeiten will. So würde ich am liebsten eigentlich immer wieder irgendwie ein Patch rausbringen und weitermachen.
Oha.
Wenn du patchst, dann mach einen Special Kontrast Edition zwischen dem Typen im Bootsladen.
Das werde ich beherzigen. Vielleicht kommt das ja sogar, vielleicht können wir das noch ändern. Ab und zu kommt man...
Nein, das war das einzige Mal, dass ich wirklich ein bisschen gestrauchelt bin bei der Optik, weil ich die sonst wirklich ausnehmend schön finde. Das war, weil ich ihn nicht erkannt habe im ersten Moment. Aber das ist eine Kleinigkeit gewesen, definitiv.
Ja, aber es ist durchaus, es macht Sinn. Also dieser gelbe Bootsladen und dieser Dude mit den langen blonden Haaren, das ist ein bisschen ungünstig.
Also ich fand das Gespräch auch sehr schön, besonders weil für mich war es, man hat das Spiel gezockt, man wusste, man kann jetzt die Person auch fragen dann, also es war ja nicht so, wir zocken und dann laden wir dich ein, sondern wirklich dieses, es war vornherein klar, dass du kommst. Umso mehr hat es auch Spaß gemacht. Bist ein toller Gast, kann man schon mal sagen. Wir würden dich auch super gerne wieder einladen. Sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich finde es auch schön, dass man dann, es gibt halt so Momente, wo ich gerne einfach wissen möchte, wieso, weshalb, warum an dem Punkt. Und das kann man jetzt auch gerade jetzt persönlich erfragen. Also man kann jetzt dich persönlich da fragen an der Stelle, wieso und alles, das ist einfach, finde ich schön, finde ich cool. Es ist genauso wie eine Autorenlesung, wenn man das Buch gelesen hat und dann den Autor fragen kann, sag mal hier die eine Stelle, was soll das bedeuten? Na, das finde ich, macht viel her und mir ist eingefallen, nächstes Jahr bekommt der Wulf zum Geburtstag, zum 41. kriegt da ein Bügelperlen-Set von mir geschenkt, damit du Pixel üben kannst.
Wir haben so viele Bügelperlen hier.
Da siehst du, das ist der Anfang deiner Karriere.
Es gibt auch was von Lego neuerdings. Damit kannst du auch Pixelart machen.
Ah, cool.
Oh, cool. Sehr cool. Also da vielleicht mal gerade zur Beschreibung für die Hörer. Ach, sorry, wir haben hier gerade ein wunderbares Pixelbild vom Hauptcharakter gesehen, gerade aus Lego quasi. Das war, da sah man schon,
Lego Dots heißt das, oder?
Ich glaube, es heißt mittlerweile Lego Art Project oder so. Die haben da so eine ganze Serie draus gemacht.
Also für wen Bügelperlen zu kindisch sind, der greift zu Lego. Ist more fancy.
Ja, und vor allem wesentlich teurer. So.
Ja. Aber das, war der Rahmen dabei?
Das ist eigentlich drin, eine ganz normale Lego-Platte.
Wow. Das ist auch cool.
Also Bügelperlen erwachsen.
Sehr cool. Dann kommen wir zur kleinen Vorschau auf die nächste Folge, auf Folge 28.
Wollen wir nicht vorher, bevor du es vergisst, wir haben ja noch eine kleine Aktion. Nicht, dass wir
kommt
gleich
noch, warte doch. Kriegen.
Ich weiß ja nicht, wie dein
doch,
Plan ist.
Kommt noch.
Du weißt, ich bin der ohne Plan gleich. Bei uns zwei.
Deswegen musst du den mit dem Plan unterbrechen, oder?
Ja, natürlich, du kennst mich. Ich unterbreche dich immer.
Ich weiß. Außer wenn ich breche, dann unterbrichst du mich.
Nee, dann nicht.
So. Erstmal die Vorschau. Ist auch neu für uns. Es gibt eine Vorschau, kein Rätsel oder so. Sag mal, Wulf, was ist denn unser Thema in der nächsten Folge? Folge Nummer 28.
Ja, Folge Nummer 28. Da haben wir auch wieder einen Gast dabei. Und zwar werden wir schon einen alten Hasen aus diesem Podcast und einen oft erwähnten wieder zu Gast haben, und zwar den guten Luriel Azari. Seines Zeichens großer Star Wars-Fan, denn wir werden Episode 1 bis 9 besprechen, denn der aufmerksame Zuhörer hat ja mitbekommen, ich habe mich dann irgendwann doch überwinden können, 8 und 9 nachzuholen. Und jetzt habe ich Redebedarf. Wir müssen darüber sprechen.
Ihr merkt, wir besprechen 9 Filme in 2 Stunden.
Ja gut, wir haben
oder
keine Zeit
Filme festgelegt. 9 Stunden. Wer weiß, vielleicht wird es auch ein 9-Teiler oder so.
Wir gucken mal, vielleicht muss es eine zweite Folge geben.
Irgendwann landen wir auf Disney Plus. Wir müssen es sagen. Damit es uns sponsern. Aber jetzt kommen wir zum Call to Action. Jetzt kannst du es verraten. Wulf, was hast du denn? Du wolltest doch unbedingt etwas ansprechen.
Ich wollte was ansprechen. Ach, Call to Action. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Ja, Call to Action. Wir wollen, dass ihr uns schreibt. Und diesmal, ne, also abgesehen davon, dass ihr natürlich sowieso auf Discord und allem folgen dürft, Mail schreiben, auf unsere wunderbare nordnerdwest.de-Seite kommen, wo ihr alle Links findet, wo man unseren Podcast findet, den Discord-Server, das Nerdswerk und so weiter und so fort. So, wollen wir, dass ihr uns schreibt, und das ist jetzt ganz wichtig, diesmal ist da was für euch drinne, denn der gute Michael hat uns was mitgebracht. Wir haben einen E-Shop-Code für Lacuna für euch. Und da könnt ihr uns einfach schreiben per Mail oder auch per Nachricht im Nerdswerk, könnt ihr den Colliver oder mich anschreiben und könnt da mal kurz den Betreff Lacuna eingeben oder gerne auch Lacuna Matata, wahlweise. Dann könnt ihr nämlich dieses Spiel gewinnen. Einer wird der Glückliche sein, der diesen Code nehmen darf. Wir werden dann ein Losverfahren machen und unter den Einsendungen das Spiel verlosen.
Einsendeschluss ist?
Wir haben nur gesagt Ende Mai, ne? Nee, Anfang Mai. Bis Mai. Ende April, oder? Hilfe! Sag mir mal gerade, was haben wir gesagt? Mach mir doch nie Notizen. Jetzt sag schon den Einsendeschluss, er will mich hier hängen lassen. Du hast die Aufnahmetermine mal aufgeschrieben. Der redet wirklich nicht jetzt, ne?
Ist er hängen geblieben, oder?
Ich bin mir gerade nicht sicher, der sitzt so still.
Das wäre gerade passend.
Es sieht gerade wirklich so, als wäre er eingefroren. Der kann doch jetzt nicht weg sein. Hallo? Colliver! Wir haben einen Freeze. Naja gut, ich hoffe, dass er gleich zurück ist. Ansonsten werden wir gleich mal gucken, dass wir da mal einen Cut setzen müssen. Aber ich würde jetzt einfach mal festlegen, wir legen jetzt mal den Einsendeschluss fest auf den 1. Mai, würde ich dann sagen. Das war, glaube ich, so grob das Ziel, was wir hatten. Und entsprechend werden wir dann gleich mit Colliver weitermachen.
Nach dieser kleinen Unterbrechung geht es sofort weiter. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Unser lieber Colliver ist wieder da und hatte einen Internetausfall. So, wir können also einfach weitermachen. Ihr habt es ja eben live mitbekommen, dass ich sehr verwirrt war. Er wollte mich gar nicht auflaufen lassen. Aber ich war so verwirrt, dass ich auch unser Datum durcheinander gebracht habe. Ich muss es an der Stelle nochmal korrigieren. Natürlich ist der Einsendeschluss nicht so knapp hinter der Ausstrahlung der Folge, sondern wir setzen ihn auf den 31. Mai. So, da bis dorthin habt ihr Zeit, uns zu schreiben. Wie gesagt, sowieso folgt uns auf Discord. Da könnt ihr uns schreiben per Mail an flaschenpost@nordnerdwest.de. Und natürlich könnt ihr auch immer wieder kreativ sein. Und ich habe gesagt, diesmal könnt ihr ganz sneaky sein. Geht in die Streams der ganzen Elden Ring Streamer und sagt ihnen einfach, sie sollen mal nach Nordnerdwest laufen.
Das ist gut.
Schleichwerbung.
Das ist ja echt schon Underground-Methoden. Mhm. Du hast zu viel Lacuna gespielt. Ja, die richtigen Links und auch alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findest du natürlich in den Shownotes. Ich zeig nach unten in den Shownotes. Und wenn dir das gefällt, was wir hier machen, dann abonniere diesen Podcast, um nie wieder eine Folge zu verpassen. Ganz, ganz wichtig. Hast du noch was auf dem Herzen, Wulf?
Dass ich froh bin, dass diesmal nicht ich der mit den technischen Problemen war.
Auch in der Großstadt kann das passieren. Auch wenn der Kabelverzweiger direkt vor der Haustür ist, kann es trotzdem passieren, dass das Internet abschmürgelt. Kann jederzeit passieren.
Ja, und dann könnte ich vielleicht, wäre es mir noch ein Bedürfnis zu sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass der gute Michael hier gewesen ist und mit uns über Lacuna gesprochen hat. Fand ich hochinteressant, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Dabeisein.
Uns, wir freuen uns.
Ebenfalls, ich habe auch so Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Einladung. Und? Also hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wie war dein erstes Mal Podcasten?
Ja, das war angenehm, war ganz cool. Also ich hatte am Anfang echt Schiss, um ehrlich zu sein, aber das läuft doch eigentlich.
So, jetzt zeig mal in dieser Puppe, wo es genau wehgetan hat.
Oh Gott, jetzt wird es wieder unangenehm.
Nein, also wir bedanken uns recht herzlich bei dir, dass du dabei warst oder bist immer noch, dass du unser Gast warst. Und hoffen natürlich auch, was wir schon gesagt haben, dass wir dich alsbald mal wieder begrüßen dürfen zu anderen Themen. Und wer ja immer Fragen an dich hat, du bist ja im Nerdswerk unterwegs als Limonado und man kann dich aber wahrscheinlich auch jederzeit mal anschreiben und mal nachhaken, nachfragen, was du dir bei diesem einen Pixel gedacht hast.
Sehr gerne, ja.
Genau, jeder Einzelne.
Okay, dann bedanken wir uns aber auch bei euch da draußen fürs Zuhören und in diesem Sinne ein Tschüssing, ein Tschö und einen Lacuna Macchiato.